Naja, ich habe durch Zufall erfahren, dass es sowas gibt. Und da ich Leo Navratil in Gugging in Wien kannte, der sehr viel gesammelt hat, aber erst später nach Prinzhorn, und mein erstes Stück, mein choreografisches Stück, war ein Stück von schizophrenen Gedichten, die mir Leo Navratil aus Gugging geschickt hat. Und ich habe auch die Verbindung dann mit Leo Navratil und den Leuten, die die Prinzhorn-Sammlung retten wollten, hergestellt. Und die Diskussionen mit dem Politiker über dieses Material, was irgendwo im Dachboden versteckt gewesen war, waren eigentlich ziemlich schlimm und ziemlich hart durch alle Parteien. Sie wollten das eigentlich gar nicht haben. Sie wussten gar nicht, was für wertvolle Sache die da haben. Jetzt ist es ein Aushängeschild von Heidelberg. Damals war es eigentlich am liebsten weg mit dem Zeug.
Aber warum wollte man es nicht haben? Vielleicht auch, weil die Rolle von dem Prinzhorn ein bisschen umstritten war. Er galt ja auch ein bisschen, also manche nannten ihn antisemitischen Rassisten. Andere sagen, er hat zumindest die Ideen des Nationalsozialismus befürwortet. War das vielleicht deshalb so schwierig, mit dieser Sammlung umzugehen?
Nein, also Prinzhorn kann man bestimmt nicht den Nationalsozialismus vorwerfen, weil er wäre wahrscheinlich einer der Ersten gewesen, der irgendwo weggekommen wäre, verschwunden wäre. Ne? Er hat mit dem Deutschtum etwas sympathisiert, aber hat mit dem Nationalsozialismus in dem Sinne nichts zu tun gehabt. Ich wäre 33 gestorben. Nein, das war so, die Politiker fanden es unbequem, dass da irgendwo eventuell Räume aufgebracht werden müssen, wo ein Museum daraus entstehen könnte. Es war einfach zu unbequem, bis man nach Jahren begriffen hat, das ist ein wichtiger Bestandteil von Heidelberg und von Prinzhorn. Jetzt weiß man es und jetzt ist es auch ein Aushängeschild.
Diese 5000 künstlerischen Arbeiten, die zu der Sammlung gehören, von über 400 Patienten, das sind ja sehr expressive Werke, sehr farbige, sehr fantasievolle. Was macht für Sie denn, Herr Kresnik, den Reiz dieser Kunstwerke aus?
Naja, ich habe mir mein Leben lang irgendwo mit Schizophrenie beschäftigt, dadurch auch mein erstes Stück. Dahinter zu kommen, was es wirklich ist, kann man nicht und ist sehr schwierig. Aber es ist eine unglaublich interessante Arbeit, wenn man die Bilder genau betrachtet und Biografien von denen kennt. Und da kommen zum Teil richtig gute, tolle Meisterwerke raus, ist man erstaunt. Schwierig ist es, solche Bilder überhaupt umzusetzen oder festzustellen, was steckt dahinter. Man muss eigene Fantasien haben, um auf der Bühne Bilder zu entwerfen, die denen gerecht werden oder zumindest zeigen können, was diese Bilder zum Teil bedeuten.
Das habe ich mich auch gefragt, wie man so eine Kunstsammlung auf die Bühne bringen kann. Thematisiert man oder setzt man dann einzelne Bilder um oder erzählt man nicht doch in dem Bühnenstück eher die Geschichte der Sammlung und die politischen Umstände?
Das kommt alles vor. Aber interessant ist, dass ja auch Prinzhorns Buch, ne, was er geschrieben hat, und die Schizophrenen oder die Krankengedichte aufeinandertreffen. Und da Prinzhorn selbst schon sehr, sehr schwierig zu verstehen ist und sehr kompliziert ist und dann dazu noch die Texte von Geisteskranken und Schizophrenen und so, ne, das wird einiges abverlangen vom Publikum, überhaupt damit richtig nachzukommen. Ich und viele Leute hören das wahnsinnig gerne zu, weil es ist wirklich interessant, was da alles rauskommt.
Das Buch, was Sie gerade angesprochen haben, ist ja das Buch Bildnerei der Geisteskranken von Prinzhorn. Ja. Da sind ja auch viele Illustrationen drin in diesem Buch, das ja auch als Bibel für Expressionisten, Avantgardisten und Surrealisten bezeichnet wurde. Ganz viele Künstler wie Picasso, Paul Klee, Hans Arp, Dalí und so weiter, Max Ernst wurden davon inspiriert. So künstlerischen Werke, die von psychisch kranken Menschen entstehen, die werden ja gerne als Outsider-Kunst bezeichnet oder Art Brut. Lassen sich denn solche Werke überhaupt unter einen Nenner bringen? Gibt es irgendwas, was sie vereint?
Also es ist schwierig, wenn man die Qualität sieht. Man wüsste nicht, dass es irgendein Kranker oder ein Geisteskranker gemacht hat, würde man keine Unterschiede finden, wenn man Bilder vergleicht. Natürlich sagt man, das ist entartete Kunst gewesen, das muss eigentlich weg. Aber
sagte man damals zur Zeit.
Ja, heute hat man eine ganz andere Sicht gegenüber dem. Ne? Ich will es nicht vergleichen mit Van Gogh und geisteskranke Malereien. Das interessiert mich eigentlich weniger. Wenn ich ein Bild anschaue und es interessiert mich, ist es mir egal, wer es gemalt hat.
Jean Dubuffet, das ist ja einer der Protagonisten der Art Brut, interessierte nur die Ausdruckskraft der inneren Welten, eben nicht die Biografien, wie Sie es jetzt sagen. Er sagte, wir sind der Ansicht, dass es ebenso wenig eine Kunst der Geisteskranken wie eine Kunst der Magenkranken oder Kniekranken gibt. Teilen Sie seine Auffassung?
Ja, und zwar, ich habe den Wallert gut gekannt in Gugging. Und den habe ich gefragt, ob er krank sei. Er hat gesagt, nein, er ist nicht krank, die Bilder sind krank.
Konnte er sich denn dann erklären, warum er in so einer Anstalt überhaupt war?
Nein, das konnte er nicht. Waller ist leider vor 2 Jahren gestorben. Ich habe einige Bilder von ihm gekauft. Aber die Diskussion mit solchen Leuten ist schon wahnsinnig interessant und zum Teil natürlich auch verwirrend für Normaldenkende.
Jetzt wurde ja im vergangenen Jahr das 10-jährige Bestehen der Ausstellung der Sammlung Prinzhorn im einstigen Hörsaal der Neurologie in Heidelberg begangen. Und da gab es zum Beispiel Kompositionen wie von Walter Nussbaum. Also es gab ganz viele Musiker oder Komponisten, die sich mit den Werken beschäftigt haben. Und aus dieser Beschäftigung entstanden dann Kompositionen. Worin liegt für Sie der Reiz solchen künstlerischen Nachschaffensbearbeitens? Das machen Sie ja jetzt auch mit Ihrem Tanzabend.
Naja, es ist interessant eigentlich. Ich möchte auf der Bühne etwas sehen, was ich eigentlich so in einem normalen Stück nicht sehe. Und wenn ich die Bilder betrachte, habe ich viel Fantasie, um etwas umzusetzen mit Leuten, mit Schauspielern, mit Tänzern, mit Musikern. Alles, was es gibt, das ist für mich interessant. Ich kann ein Bild sofort auffassen und sagen, ich möchte daraus ein Stück machen. Muss aber die Biografie und das Leben von dem kennen, um irgend sowas zu machen. Für mich ist es eine unglaubliche Herausforderung.
Also es geht für Sie nicht nur darum, Assoziationsketten aus den Texten und Bildern zu entwickeln, sondern Sie müssen das auch mit der Biografie der Verursacher der Werke sozusagen verknüpfen.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Deutschlandradio Kultur im Gespräch mit dem Regisseur und Choreografen Johann Kresnik. Er hat für das Heidelberger Theater die Sammlung Prinzhorn als choreografisches Theater inszeniert. Herr Kresnik, für diese Arbeit haben Sie auch ehemalige Mitglieder Ihres Heidelberger Ensembles reaktivieren können. Wie erleben Sie denn diese Wiederbegegnung? Es haben sich ja alle sehr viel weiterentwickelt. Es sind 30 Jahre vergangen seit damals. Wie ist das jetzt, wieder miteinander zu arbeiten?
Nun ja, da gibt es einen Harald Beutelstahl, der ist jetzt 75 oder 76. Ich habe für diese Inszenierung ältere Leute ausgesucht, die mit mir schon gearbeitet haben und auch die schon in Berlin und in Bremen bei mir waren. Und es sind auch jüngere Tänzer dabei. Schauspieler wurden alle vom Haus gegeben. Ich wollte keine richtige, schöne, normale Tanzgruppe haben, sondern ich wollte Figuren haben auf der Bühne, wo man sagt, ja guck mal, der ist ganz jung und der ist ganz alt oder der ist ganz groß und der ist ganz klein. Also individuell, nicht so nach Ballett. Und die Begegnung ist natürlich, wir haben uns immer irgendwo getroffen oder gesehen oder telefoniert. Und ich wusste die Entwicklung, dass die meisten ja nicht mehr tanzen, sondern die sind in Pension oder so wie Beutelstahl, der macht noch irgendwo im Theater irgendwelche Pantomime-Sachen und so. Aber es ist toll, dass ich die Leute noch einmal einsetzen kann.
Sie sollen, so heißt es ja in den Ankündigungen vom neuen Intendanten, auch weiterhin in Heidelberg jetzt choreografisches Theater reimplantieren. Wie ist das? Haben Sie da, Herr Kresnik, nicht auch eine Angst, dass Sie da sozusagen so eine Art Neuaufguss jetzt machen? Also wie geht man da neu ran, wenn man ja eigentlich daher gekommen ist auch?
Also die Arbeit, was ich da hier sonst in Heidelberg gemacht habe, wird jetzt in der Prinzhorn-Sammlung nicht vorkommen, sondern in der Prinzhorn-Sammlung kommen ganz andere Momente vor, weil ich hatte ja sonst, wenn ich hier was gemacht habe, von Sylvia Plath bis Macbeth oder die anderen Stücke, Hamlet-Maschine, das waren ja Inhalte. Hier gibt es Tanzeinlagen, die ganz witzig sind und lustig sind, eben gemacht von den Ärzten und von den Schizophrenen. Wir haben versucht, dass die Leute etwas malen. Auf der Bühne zum Beispiel wird eine nackte Tänzerin angemalt wie eine moderne Kunst. Und da wird gezeigt auf der Bühne, wie damals der Nationalsozialismus mit moderner Kunst umgegangen ist. Nur, dass es bei mir zwei Körper sind. Also es kommt ein SS-Mann dazu und da gibt es sowas Ähnliches wie ein Pas-de-Deux, aber sehr brutal und sehr hart.
Herr Kresnik, Sie gehören zu den wichtigsten Regisseuren an der Schnittstelle zwischen Schauspiel und Tanz. Lässt sich das für Sie überhaupt noch trennen?
Ja, das ist sehr schwierig zu sagen. Ich bin in dem Sinne nicht so ein Choreograf vom Tanztheaterstil her, sondern ich bin jemand, mein Theater heißt ja choreografisches Theater. Und meine Inhalte sind alle anders gewesen als wie bei Pina Bausch oder Hoffmann oder Linke oder wie sie alle heißen. Meine waren immer, hat immer etwas Gesellschaftskritisches und Politisches zu tun gehabt, weil ich eine ganz andere Entwicklung und Erziehung habe.
Herr Kresnik, zu Ihrem 70. Geburtstag vor 3 Jahren, da hieß es, Kresniks Theater, das braucht dringend einen Erben, der sein politisches Tanztheater weiterführt. Sehen Sie denn jemand in der Theaterszene, in der Theaterlandschaft, der Ihren Ansatz, Ihr politisches Engagement im Tanz, im choreografischen Theater weiterführen könnte? Gibt es da sowas wie Nachfolger, Erben?
Nein, leider Gottes gibt es das nicht, weil es gab einige Versuche von 2, 3 Choreografen, die choreografisches Theater machen wollten. Die haben das einfach nicht geschafft, weil die in dieser Form nicht denken können. Die haben weder diese politische Erziehung, wie ich sie gehabt habe, und mein Denken ist ganz anders als wie das eines normalen Choreografen. Die meisten Choreografen sind den Weg von Pina Bausch oder Graham oder Alvin Ailey in diese Richtung gegangen. Leider gibt es keinen Nachfolger für mich, der so ein Theater machen würde.
Sie sagen leider, das heißt, das macht Sie schon auch ein bisschen traurig?
Ja, natürlich, ganz klar. Ich hätte ganz gerne, dass es irgendeinen richtigen Nachfolger geben würde, der in die Richtung denkt. Und vor allem haben wir heute Themen genug, die sich wieder auf der Bühne aufregen und zu zeigen gibt.